Drei Dinge braucht Europa. Und eine neue Welt, und eine neue Welt entspringt aus Gottes Hand. Haydn, die Schöpfung. Wollte Europa seinen Wesenskern wiederfinden, müsste es vor allem über seine Ausrichtung nachdenken. Die Europakarte schaut nach Südosten. Würde sie nach Washington schauen, müsste sie ihren Kopf erheblich verrenken. Wie sagt man? Im Osten geht die Sonne auf, im Süden hält sie Mittagslauf. Die Europa müsste über drei Dinge meditieren. Ihr Verhältnis zu den USA und der NATO, denn die Füße der Europa auf der Karte stehen auf russischem Boden. Ihr Verhältnis zum Nahen Osten und dabei auch zum Staate Israel, denn die Europa als Okzident spiegelt sich im Orient wie in einem Spiegel. Ihr Verhältnis zum Kapitalismus in seinem momentanen Gewand, denn die Europa ist Republik, von Platon bis heute, und hält in ihrer rechten Hand den Reichsapfel der Respublica Christiana. Es ist schwer zu übersehen, dass diese drei Dinge miteinander verwoben sind. Um es kurz zu machen, ein Europa, das sich wiederfindet, sollte sich von allen drei Dingen, den USA, der Unterstützung großisraelischer Politik und dem Kapitalismus, abwenden. Anders formuliert, Europa kann nicht atlantisch, zionistisch und kapitalistisch sein, sondern es ist Teil von Eurasien, Spiegel des Orients und republikanisch. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, Europa steht als ruhmreicher Spross Davids in judäisch-christlicher Tradition. Jerusalem, Athen und Rom sind seine drei Gründungsstädte. Darum geht es nicht. Die europäische Bindung zu den USA zu überdenken, wurde hier schon vielfach skizziert. Es soll darum nicht mehr breit thematisiert werden. Warum nicht aus der Not eine Tugend machen und über ein postatlantisches Europa nachdenken? Ein souveränes und emanzipiertes Europa, das mit den USA in einer multipolaren Welt eine Partnerschaft auf Augenhöhe eingeht, nicht mehr und nicht weniger. Das sich aus der wirtschaftlichen, militärischen und kulturellen Umklammerung durch die USA löst. The West is finished. Und je eher Europa das versteht, umso besser. Welche Zukunft hätte Europa innerhalb der Linie? Die Zukunft eines stets ausgewrungenen Zipfels einer westlichen Allianz? Wäre es nicht logischer, Europa würde sich wieder mit dem Osten des eurasischen Kontinents verbinden? Da, wo alle alten Zivilisationen, Russland, China, Indien oder auch Persien sind? Bei genauem Hinsehen verbindet Europa kulturell praktisch nichts mit den USA. Weder der fanatische Messianismus des Landes, noch die Perversion einer evangelikanischen Kirche, die das Geld anhimmelt. Und schon gar nicht die Todesstrafe. Indien, China und Russland hingegen sind, wie Europa, alte Kulturen. Überdies alle wie Europa mit einem Begriff von Communitas oder Societas verbunden, also einem Gemeinwesen. Wenn auch alle diese Staaten derzeit ihren eigenen, teilweise negativen Dynamiken unterliegen, so kann man doch festhalten, dass a priori keines von ihnen wie die USA einen oligarchischen Sog hat, alle also von ihren sozioökonomischen Konzepten her anschlussfähiger an Europa wären als die USA. Zweitens das Verhältnis zu der derzeitigen großisraelischen Politik überdenken. Politischer Zankapfel eigentlich schon seit Gründung des Staates Israel, seit dem 7. Oktober 2023 aber besonders. Man muss diese Frage gar nicht politisieren, man könnte sie demografisch betrachten. In seiner Ausgabe Nummer 188 vom 15. Oktober 2024 stellt das ausgezeichnete französische Online-Magazin GEAP die Frage, ob der Staat Israel seinen 100. Geburtstag 2048 erleben wird. L'État de l'Israël, tel que l'on a connu, ne fêtera pas ses 100 ans. Und beantwortet die Frage mit einem Fragezeichen. Die liberalen Israelis hätten längst das Land verlassen. Die Geburtenrate Israels beruhe auf den 6,6 durchschnittlichen Kindern der 10% orthodoxen Juden im Land, sei aber trotzdem im Sinkflug. En réalité, ce sont les 10% d'ultra-orthodoxes qui porte la démographie israélienne avec leurs 6,6 enfants par femme. Et malgré eux, l'évolution démographique du pays baisse, passant de 30,17 à 30,03 entre 2018 et 2022. Il est donc difficile pour le pays de se voir demain comme une puissance régionale quantitative. Was also soll die dritte Karte, die seit einiger Zeit im Internet kursiert und von einer weiteren geostrategischen Neuordnung der Welt, in diesem Fall unverblümt einem Groß-Israel kündet, das demnächst eine gemeinsame Grenze mit der Türkei haben soll, natürlich unter amerikanischer Protektion? Welcher politischen Fantasie entspringt diese Karte, die man gerne, wie die beiden ersten, in das Reich der Träume und Schäume verweisen würde? Syrien? Ade. Aber unbedingte Solidarität zu groß-israelischen Annexionsplänen im Nahen Osten? Nur en passant sei daran erinnert, dass jene phönizische Prinzessin, die einst auf Zeus Rücken ritt und dem europäischen Kontinent seinen Namen gab, heute auf syrischem Boden gelebt hätte. Das europäische Schweigen zu Gaza, außer dem beherzten französischen Ex-Premierminister Dominique de Villepin und dem Griechen Yanis Varoufakis, ist unerträglich. Wie sagte Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela einmal, ohne ein freies Palästina könne die Welt nicht frei sein. Ähnlich zur Übererfüllung amerikanischer Interessen in Europa, in einem Moment, wo sich die USA von denselben abwenden, scheint Europa, ganz besonders Deutschland, in irischen, griechischen, spanischen oder französischen Debatten sieht es ein wenig besser aus, hier Interessen zu vertreten, die de facto nur die Interessen einer Minderheit von orthodoxen israelischen Ultras sind, von denen sich weite Teile der israelischen Bevölkerung längst abgewandt haben. Die Europa scheint ganz und gar fixiert darauf, die Interessen anderer, der USA, Netanjahus Israel, überzuerfüllen, anstatt sich auf das zu besinnen, was sie ist und will. Gaza Riviera ist unerträglich zynisch, doch es gab keinen europäischen Protest dagegen. Seit dem 7. Oktober 2023 musste man eine unsägliche Diskurssäuberung in Deutschland erleben und hinnehmen, die bis an die Untersagung von studentischem Protest ging. Wer möchte vor diesem Hintergrund behaupten, dass Europa für Werte einsteht? Dass Friedrich Merz bereits signalisiert hat, Netanjahu würde, käme er nach Deutschland, nicht verhaftet, ist ein Bruch mit dem Internationalen Strafgerichtshof und damit des Völkerrechts. Dass die UN-Sonderbeauftragte für Palästina, Francesca Albanese, im Februar 2025 nicht in Hörsälen der Freien Universität Berlin und der LMU in München sprechen durfte, ist ein Skandal. Die Unterstützung großisraelischer Pläne darf nicht europäische Politik werden. Schon beim Zuschauen macht Europa sich kulturell und moralisch strafbar. Für eine Renaissance Europas, für eine Idee von Europa 2049 wäre die Erinnerung wichtig, dass Europa sich seit jeher in einer Orient-Occident-Spiegelung befindet. Das Mare Nostrum, das Mittelmeer, hat von Athen über Rom, Karthago, Sparta, die Ilias von Homer, Byzanz oder auch Jerusalem, alles Geburtsstätte und Geburtsstunden des antiken Europas, einen kulturellen Schirm über den Orient und Occident gespannt. Es ist ein kultureller Frevel, diesen gemeinsamen Schirm durch Frontex-Schiffe im Mittelmeer zerstört zu haben, und der Finger des Frevels zeigt auf Europa. Die geduldigere, aber anstrengendere Aufgabe wäre es, zu verstehen, dass der europäische Populismus und der arabische oder islamische Dschihadismus miteinander korreliert sind. Letzterer bedingt Ersteren. Und beides ist letztlich amerikanischen Ursprungs. Der Neoliberalismus amerikanischer Prägung hat in den letzten 40 Jahren die europäischen und die nahöstlichen Gesellschaften gleichermaßen zersetzt. Populismus und Islamismus bzw. Dschihadismus können als Produkt dessen gelesen werden. Die Democracy Promotion der USA im Nahen Osten seit dem Irakkrieg 2003 hat die arabischen Staaten und Gesellschaften zudem zerstört. Erst infolge der amerikanischen Democracy Promotion und des buchstäblichen Wegsprengens von erst Irak, dann Libyens, dann Syriens, konnten die Flüchtlingsströme nach Europa in der letzten Dekade derart anschwellen. Welchen Dialog könnten Okzident und Orient hier miteinander eingehen, um eine gemeinsame Ursachenanalyse und Behebung zu betreiben, anstatt sich abzuschotten und gegenseitig zu hassen? Welches Entwicklungspotenzial wäre hier zu suchen, wenn das Mare Nostrum wieder unser gemeinsamer politischer Raum würde, den Okzident und Orient zusammen gegen Interferenzen Dritter verteidigen würden? Welchen neuen kulturellen Dialog könnten wir hier beginnen, vor allem unter europäischen und arabischen Frauen? Denn die Rolle der Frau im Populismus, Tradwives heißt die neue Bewegung der traditionellen Hausfrauen in den USA, sowie im Dschihadismus, Schleier, Burka, scheint jeweils zentral zu sein und in beiden Fällen den schon zurückliegenden emanzipatorischen Bewegungen der Frauen sowohl in Europa wie auch in Arabien nicht zu entsprechen. Eine Europa, die sich wiederfinden will, hätte viel zu tun, jenseits von Militarisierung. Den Araber gibt es nämlich ebenso wenig wie den Russen. Es ist tatsächlich die kulturelle Errungenschaft Europas des letzten Jahrhunderts, dass wir nicht mehr von dem Franzosen oder dem Italiener sprechen, sondern den Franzosen oder den Italienern. Wir sollten dies im 21. Jahrhundert mit Blick auf die Russen und die Araber auch auflösen, wenn Europa, die Schöne, wieder zu sich kommen soll. Wer mit Blick auf den Araber schon einmal üben möchte, 2013 erhielt ein schmales Buch von Kamel Daoud in Frankreich einen Literaturpreis. Merceau contre Enquête. Merceau ist der Protagonist in Albert Camus' legendärem Roman Der Fremde, der am Ende, weil die Sonne ihn geblendet hat, auf einen Araber schießt. In dem ganzen Roman hat der Araber keinen Namen. Er ist immer nur l'Arabe. In seiner Contre-Enquête stellt Kamel Daoud in einem fiktiven Dialog mit Camus die Frage, warum hast du dem Araber keinen Namen gegeben? Und erzählt die fiktive Geschichte dieses Arabers, wer der Mann war, bevor er im Roman von Camus ermordet wurde, wie seine Schwestern und Mutter um ihn weinten, als sie von seinem Tod hörten. Ein wunderschöner Text. Und schließlich bräuchte die Europa drittens eine Neubestimmung von Liberalismus und liberaler Demokratie. Vielleicht können wir den Begriff der liberalen Demokratie ad acta legen? Das normative Ordnungskonzept für Gemeinwesen auf dem europäischen Kontinent ist die Republik. Dazu wurde in Teil 3 schon viel geschrieben. Es ist eine Struktur, die Liberté, Egalité, nicht Gleichheit, sondern Gleichwertigkeit und Fraternité miteinander verbindet. Eine Struktur also, die die Freiheit des Geistes mit der rechtlichen Gleichheit und der brüderlichen Solidarität in wirtschaftlichen und sozialen Belangen miteinander verknüpft. Das ist etwas anderes als Kapitalismus oder Neoliberalismus, ganz zu schweigen von libertärer Oligarchie. Auch darauf könnte sich die Europa für ihre Renaissance 2049 besinnen. Republik bedeutet, kurz gesagt, eine Ordnung, die um öffentliche Güter herum strukturiert ist, eine Res Publica. Diese Ordnung aber gilt es vor dem Kapital zu schützen und nicht zuzulassen, dass sie von ihm zerfressen wird. Dafür gab es, wie erwähnt, bis in die 1970er Jahre die Rechtsform der Anstalten des öffentlichen Rechts, die dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel Universitäten oder Krankenhäuser nicht Profit- oder Effizienzlogiken unterworfen waren. Die Res Publica darf nicht privatisiert werden. Wie in Teil 3 schon erwähnt, für den Schutz des Gemeinwohls vor dem Kapital haben im 20. Jahrhundert Don Camillo und Peppone, die Katholiken und die Kommunisten, noch gemeinsam gesorgt. Kato-Kommunisme hieß das damals, mit oder ohne Gott, Hauptsache soziale Gemeinschaft und gegen oben, nicht gegen rechts. Gegen rechts ist eine liberale Inszenierung, damit niemand auf den Bloc Bourgeois guckt. Wenn Europa zu seinem Wesenskern zurück will, dann muss es bei diesen drei Dingen anfangen, neu nachzudenken. Liberal, atlantisch und zionistisch jedenfalls wird Europa in seinem Wesenskern nicht überleben. In ihrer organischen Abbildung neigt, wie schon gesagt, die Europa den Kopf nur leicht in den Atlantik, streckt dem Orient den Arm entgegen, hält den Reichsapfel der Respublika Christiana in der rechten Hand und steht mit ihren Füßen auf russischem Boden. Wir müssen das natürlich alles nicht machen. Die EU kann auch im Kreis der ersten Karte, genauer im Bett der USA, bleiben, auf Russland zustürmen und versuchen, es zu zertrümmern. Die EU kann sich dann überlegen, sich etwa in Sibirien vor China zu schützen oder am Hindukusch zu verteidigen. Das hatten wir schon einmal und es war nicht sehr erfolgreich. Wir haben die Wahl. Vielleicht aber auch nicht. Weil wir gar nicht mehr aus der Linie von USA-EU heraus können, selbst wenn wir wollten? Oder weil es den meisten Europäern egal ist? Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, es gibt eine große Sehnsucht, dass Europa wieder zu sich selbst findet, und zwar überall in Europa. Wenn Europa durch diesen Krieg gegangen sein wird, wird es hoffentlich wieder gelernt haben, für eine Weile zumindest, dass man Gesellschaften und Demokratie nicht auf Dauer mit Narzissmus, Hochmut, Lügen und Bequemlichkeit gestalten kann, sondern mit sozialer Hingabe, Demut, Wahrheit und Mühe. Dass Bürokratie und Digitalisierung Menschlichkeit abbauen und nicht ersetzen. Dass Wissen ohne Weisheit irrelevant ist. Und dass politische Gemeinwesen und Demokratien Gemeinsinn brauchen, nicht atomisierte Individuen. Um das alles im 21. Jahrhundert in die Welt zu tragen, ist es dringend notwendig, dass die Europa wieder zu sich findet.